beschäftigen uns hier in der Vorlesung mit der numerischen Lösung von partiellen Differentialgleichungen und haben gesehen letzte Woche, dass wir in Differentialgleichungen ganz, ganz schnell auf Probleme stoßen, sobald wir irgendetwas haben wie sprunghaft sich verändernde Koeffizienten, dass wir dann Probleme kriegen mit dem Begriff der klassischen Differenzierbarkeit. Also wenn wir mit partiellen Differentialgleichungen die Welt beschreiben, dann kriegen wir schon Probleme mit unserer Beschreibung, wenn wir die Welt aus zwei verschiedenen Materialien zusammengesetzt ist, wenn wir etwa probieren, bei der Wärmeleitung einen Stab zu beschreiben, der irgendwo aus zwei verschiedenen Materialien zusammengesetzt ist, wenn wir in der Finanzmathematik eine Welt haben, wo zum Beispiel eine Volatilität sprunghaft sich verändern kann oder wo zum Beispiel irgendein Auszahlungszeitpunkt kommt für irgendeine Option. All dies sind Dinge, die irgendwelche Unstetigkeiten mit ins Spiel bringen. Und dann kriegen wir Probleme mit unserem klassischen Differenzierbarkeitsbegriff. Und tatsächlich ist das nicht das einzige Problem, warum wir in dieser Vorlesung uns überlegen, wie wir das lösen werden, sondern wir haben auch noch andere Probleme mit dem klassischen Differenzierbarkeitsbegriff. Ein paar von Ihnen haben im letzten Semester die Vorlesung gehört mit der Numerik von Differentialgleichungen. Ein paar von Ihnen hören es vielleicht erst nächstes Semester. Und da stellen wir eben auch fest, dass wir nur bei ganz wenigen partiellen Differentialgleichungen können wir mit diesem klassischen Differenzierbarkeitsbegriff wirklich vernünftige Lösungstheorie betreiben. Und auch nur bei wenigen können wir wirklich was über die Konvergenz von numerischen Verfahren sagen. Und das sind Probleme, die wir mit lösen werden, dadurch, dass wir diesen klassischen Differenzierbarkeitsbegriff aufgeben und uns den verallgemeinerten Differenzierbarkeitsbegriff angucken. Das heißt, was wir machen werden, ist so ähnlich wie die reellen Zahlen in die komplexen Zahlen eingebettet worden sind. Auf den reellen Zahlen konnte man nicht von allen Zahlen eine Wurzel ziehen, von den negativen Zahlen nicht. Deswegen hat man die eingebettet in eine größere Struktur, die komplexen Zahlen. Da konnte man dann von allem die Wurzel ziehen. Und so etwas Ähnliches machen wir jetzt zu Beginn der Vorlesung mit Funktionen. Wir werden die Funktionen einbetten in eine größere Menge, die Distribution. Und der Vorteil dieser Distribution wird sein, dass man jede Distribution ableiten kann. Das heißt, da wo vorher Funktionen keine Ableitung besessen haben, tun die das jetzt doch. Und das aber eben das, was rauskommt, wenn sie etwas ableiten, eine Funktion ableiten, die keine klassische Ableitung besitzt, wird eben im Allgemeinen nur noch eine sogenannte Distribution sein. Ja, dafür gehen wir ähnlich vor, wie Sie das im ersten Semester bei den komplexen Zahlen gemacht haben. Wir definieren nämlich erstmal eine abstrakte, größere Struktur und werden dann sehen, dass wir in dieser größeren Struktur ja die normalen Funktionen wiederfinden und dass wir in dieser größeren Struktur alles ableiten können und dass es egal ist, ob wir in der größeren Struktur, also ob wir in der größeren Struktur ableiten oder ob wir auf der Funktionenstruktur ableiten und das dann in diese größere Struktur einbetten. Das heißt, auf die Art und Weise haben wir dann etwas gefunden, wo Sie, solange Sie auf Funktionenebene sind, können Sie damit rechnen und machen einfach dasselbe, wie wenn Sie in der größeren Struktur gerechnet hätten, aber Sie können eben mehr Rechnungen noch machen, die Sie unter Umständen in die größere Struktur reinführen. Genau dasselbe hatten Sie mit den reellen Zahlen gemacht. Da hatten Sie gesehen, größere Struktur eingeführt, die komplexen Zahlen, gezeigt, dass das ein Körper ist, gezeigt, dass die reellen Zahlen da rein eingebettet werden konnten und gezeigt, dass diese Einbettung mit den Körperoperationen vertauscht. Das heißt, dass es egal ist, ob Sie mit reellen Zahlen als reelle Zahlen rechnen oder als komplexe Zahlen rechnen. Und das ist letztlich dann das Argument, das Sie brauchen, um zu sagen, Sie sehen die eine Menge, die eine Struktur als Teilmenge der anderen Struktur an. Ja, um das einzuführen, hatten wir die sogenannten Testfunktionen schon eingeführt gehabt, letzte Woche in der ersten Vorlesung und hatten gesagt, wir gucken uns an, erstmal eine Menge von ganz furchtbar braven Funktionen, d von Omega für eine offene Menge Omega war die Menge aller C- und Endlich-Funktionen auf Omega, sodass ihr Träger kompakt ist und ihr Träger Teilmenge dieser offenen Menge Omega ist. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen von dieser Menge der ganz furchtbar braven Funktionen, auf denen werden wir noch einen ganz furchtbar braven Grenzwertbegriff einführen. Sie hatten auf stetigen Funktionen Grenzwertbegriffe eingeführt. Sie haben einen punktweisen Limes, vielleicht einen gleichmäßigen Limes. Wir werden jetzt so ja, in etwa den stärksten Limesbegriff einführen auf diesem Raum von den glattesten, bravsten Funktionen überhaupt. Das wird Definition 2.3. Wir sagen, eine Folge von so furchtbar braven Funktionen, eine Folge phi k von furchtbar braven, also Funktionen, also von Testfunktionen in d von Omega, da sagen wir, diese Folge konvergiert gegen einen Grenzwert phi Testfunktion. Falls nun diese Dinger phi k's auf die bravste Möglichkeit gegen das phi konvergieren und die bestmögliche Art von Konvergenz, die stärkstmögliche Art von Konvergenz, die man sich da vorstellen kann, ist eben, ja, erstmal, wenn es eine stetige Funktion wäre, dann wäre gleichmäßige Konvergenz ein sehr starker Begriff. Jetzt haben die Dinge auch noch Ableitungen, das heißt, wir werden fordern, dass die Funktionen gleichmäßig konvergieren, dass alle Ableitungen gleichmäßig konvergieren und wir fordern sogar noch ein bisschen mehr. Wir wissen, diese Phi Ks, die kommen aus der Menge, das heißt, diese Phi Ks haben alle einen Träger, der in Omega liegt. Und beachten Sie wieder die Feinheit, Träger von Phi ist der Abschluss aller Mengen, aller Punkte, wo das Phi nicht 0 ist. Das heißt, hier ist eine abgeschlossene Menge, Teilmenge, offene Menge. Das heißt, wir haben da diese abgeschlossene Menge, die einen echten Abstand zum Rand der offenen Menge besitzt. Und jetzt könnte es ja sein, wenn Sie so eine Funktionenfolge Phi k haben, dass diese Träger immer, immer größer werden und sie zwar immer noch in Omega bleiben, aber sich dem Rand von Omega immer, immer mehr annähern. Und auch das soll nicht geschehen. Also wir sagen, diese Folge konvergiert gegen ein Phi, falls A eine kompakte Menge groß K existiert, sodass dieses K uns alle Träger beschränkt. Und zweitens B, alle partiellen Ableitungen konvergieren. Und unser Omega war irgendeine offene Teilmenge des R hoch N. Das heißt, wir haben N Variablen, nach denen wir ableiten können. Entsprechend alle partiellen Ableitungen, heißt alle Kombinationen von Ableitungen nach irgendwelchen Variablen. Und das können wir kurz zum Beispiel dadurch schreiben, dass wir sagen, für jeden Multi-Index Alpha in N0N, das heißt, für jedes Tupel von natürlichen Zahlen inklusive der Null, wobei die erste Komponente dieses Tupels sagen soll, so oft leiten wir nach der ersten Variable ab, die zweite Komponente soll sagen, so oft leiten wir nach der zweiten Variable ab und so weiter. Also für jeden Multi-Index Alpha in N0 soll die Folge der partiellen Ableitung d Alpha Phi K gleichmäßig gegen d Alpha Phi konvergieren. Die Schreibweise werden Sie aus der Analysis kennen. Das ist eine sehr, sehr angenehm kurze Schreibweise. D Alpha mit einem Multi-Index Alpha bedeutet also, wenn das Alpha zum Beispiel, wenn wir im Dreidimensionalen wäre, das Alpha wäre 1, 2, 3, dann wird das bedeuten, wir leiten hier das Phi K einmal nach der ersten, zweimal nach der zweiten, dreimal nach der dritten Variable ab. Und Sie wissen, wir sind C unendlich, das heißt, Sie haben immer Satz von Schwarz in den entsprechenden höheren Stufen. Die Reihenfolge, in der Sie diese partiellen Ableitungen machen, ist egal. Das heißt, Sie können sich einfach merken, wie oft war nach der ersten, wie oft war nach der zweiten, wie oft war nach der dritten Variable abgeleitet, können das zusammen in einen Tupel schreiben. Und auf die Art und Weise sagen wir also, alle partiellen Ableitungen, egal in welcher Kombination, egal in welcher Höhe, sollen gleichmäßig konvergieren gegen die entsprechenden partiellen Ableitungen von dem Phi. Und nochmal dieser Punkt A, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben hier Ihr Omega, dann könnten Sie sich ja vorstellen, Sie hätten hier den Träger von Ihrem ersten Phi 1, den Träger vom zweiten Phi 1, Träger vom dritten Phi 1 und so weiter. Und dann könnten Sie damit mit den Trägern irgendwie gegen den Rand laufen. Und das verhindert eben gerade dieser Teil A. Teil A garantiert Ihnen, es gibt eine große kompakte Menge, Teilmenge der offenen Menge, das heißt, die hat einen gewissen Abstand zum Rand, es muss hier eine Menge geben, ein K, die den Träger unserer Funktionenfolge beschränkt. Das heißt, Sie können, Sie wissen, alle Träger haben einen gewissen Mindestabstand zum Rand. Sie kommen nicht näher ran an den Rand von d Omega, als eben diese große Menge K an dem Rand d Omega dran liegt. Das heißt, auf die Art und Weise haben wir einen, ja, wenn Sie so wollen, ist das D von Omega, ist der Raum der bestmöglichen Funktion, ganz furchtbar glatt, C unendlich, kompakter Träger, also keine Probleme am Rand. Und dieser Begriff wäre ein Konvergenzbegriff, dass wir auf eine bestmögliche Art und Weise konvergieren, nämlich Konvergenz, gleichmäßige Konvergenz in allen Ableitungen und auch verhindert, dass wir irgendwie Richtung Rand laufen. Das heißt, wir werden auch keinerlei Randprobleme dabei bekommen. An der Stelle lassen Sie mich Sie kurz warnen, wenn Sie sowas sehen in der Vorlesung, dass Ihnen jemand sagt, eine Folge heißt konvergent gegen Punkt, 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 falls Punkt, Punkt, Punkt gilt, sollten bei Ihnen Alarmglocken angehen. Das ist nicht ganz unüblich, aber es ist eine sehr, sehr unsaubere und sehr gefährliche Sache. Denn was habe ich hier gerade gemacht? Ich habe einen Begriff, den Sie eigentlich kennen, aus der Analysis schon kennen, von den ersten Semestern kennen, nämlich den Begriff Konvergenz, und habe Ihnen diesen Begriff Konvergenz umdefiniert. Das darf ich machen als Professor, der eine Vorlesung hält, aber es ist eine sehr gefährliche Sache, wenn ich das mache. Denn Sie verbinden mit diesem Begriff Konvergenz ja gewisse Dinge. Das heißt, wenn ich Ihnen den Begriff Konvergenz jetzt einfach komplett umdefiniere, dann kann es sein, dann laufen Sie da in ganz, ganz viele kontraintuitive Konsequenzen rein, weil Sie automatisch mit dem Begriff Konvergenz denken, das ist die Art von Konvergenz, wie Sie die aus den ersten Semestern kennenlernen. Und lassen Sie mich das ja ganz an einem Beispiel ganz, ganz stark pointieren. Also Bemerkung 2.4, den Begriff Konvergenz umzudefinieren ist gefährlich. Zum Beispiel könnte ja jemand auf die Idee kommen, dass er sich definiert, ja, eine Folge von Zahlen AK, KNN konvergiert gegen irgendein klein ANR, falls das erste Folgenglied gleich A ist. Das ist eine präzise mathematische Definition. Damit haben Sie für jede Folge geklärt, wann eine Folge konvergent heißt. Und Sie haben ganz klar geklärt, was dann der Grenzwert ist. Der Grenzwert ist sogar eindeutig auf die Art und Weise. Aber wenn Sie das, wenn Sie so etwas Konvergenz nennen, dann laufen Sie natürlich in ganz, ganz viele Schwierigkeiten rein. Denn dieser Begriff hat sicherlich nichts mit der Konvergenz zu tun, die Sie bisher kennen. Insbesondere sind all diese Eigenschaften, die Sie intuitiv verwenden würden, wenn etwas Konvergenz heißt, die werden weg. Also ganz besonders hier die Geschichte, dass Konvergenz etwas damit zu tun hat, ja, wenn Sie so wollen, mit dem asymptotischen Verhalten der Folge. Also unter Konvergenz dann verstehen Sie zum Beispiel automatisch, dass Sie endlich viele Glieder der Folge weglassen können und die Folge sollte immer noch gegen das Gleiche konvergieren. Und das tut diese Geschichte hier offensichtlich nicht. Das heißt, wenn wir so etwas nehmen würden als Begriff, bräuchten würden in der Vorlesung und nennen das dann Konvergenz, dann würde ich Sie auf die Art und Weise ganz, ganz furchtbar verwirren wahrscheinlich und in ganz, ganz viele kontraintuitive Fallen locken. Also diese Definition ist die Definition, die so aussieht, ist offenbar Unsinn. Das heißt, wenn man den Begriff Konvergenz gebraucht in der Vorlesung, dann sollte er auch etwas damit zu tun haben, was Sie bisher kennen als Konvergenz. Und bisher kennen Sie Konvergenz als etwas, was sich ergibt aus einem Abstandsbegriff, im weitesten Sinne, also entweder aus einer Norm, so wie den Betrag auf den reellen Zahlen, eine Norm auf Vektoren, so Sie sagen können, in dieser Norm können Sie die Länge von Vektoren messen, können Sie sagen, ob Vektoren gegeneinander konvergieren, ob der Abstand zwischen zwei Vektoren gegen Null konvergiert, oder aber wenn es keine Norm ist, dann doch zumindest eine Metrik, für die noch gewisse Axiome gelten, mit denen Sie sagen können, zwei Punkte, eine Folge konvergiert gegen etwas, wenn der Abstand von den Folgengliedern gegen den Grenzwert gegen Null konvergiert. Oder die abstrakteste Form von Konvergenz, die Sie kennengelernt hatten, war eine Topologie, dass Sie zumindest wissen, was sind offene Mengen. Und dann bedeutet Konvergenz, dass Sie in jeder offenen Menge um den Grenzwert herum fast alle Folgenglieder, also alle bis auf endlich viele, liegen. Das heißt, Konvergenz kennten Sie bisher nur als Folgerung oder als etwas, was sich ergibt aus einem Begriff der Topologie, Metrik oder Norm. Und so sollte man das auch weiterhin halten. Also von Konvergenz sollte man nur dann sprechen, wenn es dem entspricht, was Sie bisher als Konvergenz kennengelernt haben. Also von Konvergenz sollten wir nur sprechen, falls es eine dazugehörige Norm, Metrik oder Topologie gibt. Und die gibt es tatsächlich zu dieser Definition 2.3. Also es gibt keine Norm dazu, die das induziert, es gibt keine Metrik dazu, die das induziert, aber es gibt tatsächlich eine Topologie dazu, die genau diesen Konvergenzbegriff hier induziert. Diese Topologie selber brauchen wir nie. Also die brauchen wir in der Vorlesung nie, die braucht man auch, also so im täglichen Leben als angewandter Mathematiker braucht man die typischerweise nie, dass man diese Topologie wirklich hinschreibt. Aber es ist wichtig, sich klarzumachen, dass es die gibt. Also es gibt ein System von offenen Mengen, das können Sie hinschreiben. Und wenn Sie aus diesem System von offenen Mengen sich überlegen, welche Konvergenz wird von diesem System von offenen Mengen induziert. Also wenn Sie wissen, was die offenen Mengen sind, wissen Sie, irgendeine Folge konvergiert gegen etwas, wenn dann jeder offenen Umgebung dieses Etwas ist und fast alle alle Glieder der Folge drin sind. Und da würde genau diese Charakterisierung rauskommen. Das heißt, im praktischen Leben arbeiten wir immer mit dieser äquivalenten Charakterisierung der Konvergenz. Aber es ist wichtig, sich klarzumachen, das ist wirklich eine Konvergenz im klassischen Sinne. Es gibt eine Topologie, die einem genau diese Konvergenz gibt. Und das möchte ich Ihnen einfach ohne Beweis angeben. Satz 2.5. Es gibt, man kann d Omega eine Topologie aufsetzen und damit wird dieses Ding ein vollständiger topologischer Vektorraum, dessen Topologie die Konvergenz aus Definition 2,3 induziert. Das heißt, das, was wir da Konvergenz nennen, ist nicht irgendeine Unsinnskonvergenz wie diese Geschichte hier, sondern es gibt eine Topologie dazu. Und noch so eine Feinheit, deshalb schreibe ich Ihnen hier nicht ordentlich auf, was wir meinen mit einem vollständigen topologischen Vektorraum, also vollständig ist klar, heißt, dass alle Cauchy-Folgen einen Grenzwert haben, der auch in diesem Vektorraum liegt. Und unter topologischem Vektorraum versteht man den Vektorraum mit einer Topologie plus das, was da irgendwo natürlich dazugehört. Also Sie haben einen Vektorraum, Sie haben ein System von offenen Mengen, das die Topologieaxiome erfüllt, mit denen Sie sagen können, was offen ist und was nicht. Und bezüglich dieser Topologie sind die Vektorraumoperationen noch stetig. Das steckt in diesem Begriff topologischen Vektorraum auch noch mit drin. Wie gesagt, wir werden diese Topologie in der Vorlesung überhaupt nicht brauchen. Wenn wir nachrechnen wollen, ob irgendeine Folge von Testfunktionen konvergiert oder nicht, machen wir das mit dieser Definition 2,3. Aber es ist, wie gesagt, wichtig, dass man weiß, dass man die hinschreiben kann. Die ist auch nicht besonders kompliziert. Wenn Sie da ein bisschen Übung drin haben im Umgang mit Topologien, können Sie die hinschreiben, dann sehen Sie sich an, was hätte ich gerne, wie soll die Konvergenz aussehen, und mit ein bisschen Übung können Sie die offenen Mengen einfach hinschreiben, wie die offenen Mengen dann aussehen müssen. Und wenn Sie das interessiert, Sie finden das ganz sauber im Buch von Rudin, Functional Analysis, da Abschnitte 6.2 bis 6.5 über topologische Vektorräume und eben als Beispiel dieser Funktionenraum der Testfunktionen. Ja, also was wir hier haben, scheint erstmal in die komplett andere Richtung zu gehen. Wir sind gestartet mit dem Anspruch, wir möchten gerne jede Funktion ableiten können. Also egal, wie unglatt eine Funktion ist, insbesondere wenn die zum Beispiel springt, wir möchten sie gerne ableiten können. Wir sind jetzt in die komplett andere Richtung gestartet und haben uns überlegt, wie sähen dann ein perfekter Funktionenraum, der wunderbar klassisch differenzierbar ist, aus. Also dieser Raum D von Omega wäre sehr unendlich, unendlich oft klassisch differenzierbar, dann auch irgendwie dafür gesorgt, dass man vom Rand wegbleibt, haben einen Grenzwertbegriff, der wunderbar ist, dass wenn etwas konvergiert, auch automatisch alle Ableitungen mit konvergieren. Wie kommen wir jetzt also von diesem Raum, wo alles ganz, ganz furchtbar klassisch glatt ist, auf einen Raum, der uns einen klassisch glatten Ableitungsbegriff verallgemeinert? Und der Trick dafür ist, dass wir den sogenannten Dualraum betrachten werden von diesem Raum d Omega 2.1.2. Der Raum der sogenannten Distribution. Also wenn Sie wieder zurückdenken an die komplexen Zahlen, wie die eingeführt worden sind, ganz am Anfang im ersten Semester. Da wurden zwei Tupel vom Himmel gefallen lassen. Also typischerweise fängt man damit an, man betrachtet diesen Raum von der Zweier-Tupel mit zwei reellen Zahlen und dann führt man auf diesen abstrakten Raum der Zwei-Tupel, führt man Körperoperationen ein, Plus und Mal, und sieht dann, dass Sie darin den Raum der reellen Zahlen wiederfinden, aber eben auch Wurzeln ziehen können und sagen, deswegen, ich bette mir das ein und nenne dann den einen Teil davon i und habe auf diese Art und Weise etwas gefunden, wo die reellen Zahlen drin liegen und wo ich aber mehr machen kann, nämlich das, was ich eigentlich wollte. Genauso machen wir das jetzt hier. Also was jetzt kommt, ist das, was bei den komplexen Zahlen diesem Raum der Zweier-Tupel entspricht. Also in welchem größeren Raum betten wir die klassischen Funktionen ein? Nun, das ist die Definition 2,6. Das werden die sogenannten, und wir sehen gleich, warum das Ganze Sinn macht und warum wir da die normalen Funktionen drin wiederfinden. Das werden die stetigen linearen Funktionale sein. Stetige lineare Funktionale. Das heißt also Abbildungen, die eine Testfunktion bekommen, d Omega, und daraus eine reelle Zahl machen. Und wir hatten es letzte Woche schon kurz angedeutet, die Funktionen werden wir dann insofern darin wiederfinden, dass wir sagen, eine Funktion können wir auch so interpretieren, dass eine Funktion aus einer Testfunktion eine reelle Zahl machen kann, indem wir sie mit ihr zusammen ins Integral schreiben und dieses Integral ausrechnen. Also jede Funktion, die irgendwo glatt ist, lokal integrierbar, wird uns reichen, können Sie zusammen mit einer Testfunktion in ein Integral schreiben, kommt eine reelle Zahl raus. Das heißt, jede Funktion ist wahrscheinlich, werden Sie es nachrechnen müssen, so ein stetiges, lineares Funktional auf dem Raum der Testfunktion. Und das werden unsere beim komplexen Zahlen Zweiertupel sein. Diese stetigen linearen Funktionale sind also etwas, was mehr ist als die normalen Funktionen. Und wir werden sehen, auf diesem Raum dieser stetigen linearen Funktionale, da kann man alles ableiten, was wir wollen. Also diese Dinger nennt man dann verallgemeinerte Funktionen oder auch Distributionen. Die Menge aller Distributionen schreibt man auch als D' von Omega. Je nachdem, wie viel Funktionalanalysis Sie schon gehört haben, sehen Sie da den Dualraum drin, dass Sie sagen, Sie können zu jedem Vektorraum, können Sie immer betrachten, die Menge der stetigen linearen Funktionale auf diesem Vektorraum. Und was wir noch haben werden, ist, wenn wir, ja, also was macht so eine Distribution? Eine Distribution ist eine Abbildung von d Omega nach r. Das heißt, das ist wiederum auch eine Funktion, die aus einer Funktion eine Zahl macht. Das heißt, wenn wir die haben oder wenn wir die definieren wollen, dann müssten wir sagen, wenn wir jetzt irgendwo eine Distribution definieren wollen, was macht die gegeben irgendeine Testfunktion? Das heißt, wir müssten irgendeine f, so eine Distribution auf dieses, wir müssten sagen, was macht das f mit irgendeinem kleinen Phi aus d Omega? Und für diese Anwendung, die würde man also erstmal ganz klassisch, würde man sagen, klein f von phi, f kriegt eine Testfunktion, macht daraus eine Zahl, also wenn die Testfunktion phi heißt, ist Distribution f, dann wäre f von phi eine reelle Zahl, das f macht aus jedem phi eine reelle Zahl. Und da das f etwas Stetiges, Lineares ist, was nach r geht, benutzt man da auch eine etwas suggestivere Schreibweise, die an so ein Skalarprodukt erinnert und weil eben genau die Rechenregeln gelten, die auch bei einem Skalarprodukt gelten würden, und schreibt dafür auch in eckigen Klammern, machen wir das in der Vorlesung, f, phi. Und wenn Sie diese Schreibweise f, phi sehen, dann erinnert Sie das sofort an ein Skalarprodukt. Das heißt, Sie würden intuitiv würden Sie hier sofort Bilinearität annehmen. Das heißt, Sie würden annehmen, wenn Sie etwas hier in f1 plus f2, phi stehen haben, dann würden Sie sofort annehmen, Sie können das auseinanderziehen in f1, phi plus f2, phi, entsprechend mit skalaren Vielfachen. Und das gilt hier auch tatsächlich. Also im linken Argument gilt das, weil sie die Addition von zwei Funktionen punktweise definiert ist. Also zwei Distributionen f1 plus f2 machen auf dem phi eben gerade f1 von phi plus f2 von phi. Und im rechten Argument gilt das daher, weil die f's linear sind. Das heißt, von daher ist das eine vernünftige Schreibweise, so wie Sie intuitiv mit dieser Schreibweise rechnen würden. So gilt es auch tatsächlich. Ja, noch eine kleine Feinheit. Wir hatten gesagt, also wir benutzen hier den Begriff Stetigkeit. Also wir sagen, das soll ein lineares Funktional sein. Linearität ist klar, dieses d von Omega ist offensichtlich ein Vektorraum, hatten wir letzte Woche angemerkt. Jetzt sollen diese f stetig sein. Das heißt, wir müssen wissen, was heißt es, dass etwas stetig ist. Stetig bedeutet, wir brauchen die Topologie auf diesem Raum d Omega hier. Und da ist es so, dass das, und wir wissen, also wir wissen, es gibt diese Topologie, aber ich habe Ihnen gesagt, die brauchen wir nie. An der Stelle sieht es aber so aus, als würden wir sie brauchen, denn um zu sagen, wann etwas stetig ist, müssen wir wissen, was ist die Topologie. Bisher wissen wir nur, wann Folgen konvergieren. Und es gibt diese Feinheit, also wenn Sie einen topologischen Raum haben, dann ist Folgenstetigkeit etwas anderes als die normale Stetigkeit. Also wissen, wenn Sie eine Metrik haben oder eine Norm haben, dann ist eine Funktion genau dann stetig, wenn sie mit Folgen vertauscht. Also wenn es egal ist, ob Sie erst den Limes von der Folge bilden und dann die Funktion darauf anwenden oder wenn Sie Ihre Funktion anwenden auf die Folgenglieder und dann den Limes bilden. Wenn Sie nur einen topologischen Raum haben, ist das im Allgemeinen nicht äquivalent. Das heißt, um nachzuprüfen, ob irgendeine Funktion auf einem topologischen Raum stetig ist oder nicht, reicht es nicht, nachzuprüfen, ob sie mit Folgen vertauscht. In dem Fall reicht es allerdings doch, aber das ist eine Sache, die man extra anmerken muss, also die man extra beweisen muss. Also eine Distribution oder erstmal ein lineares Funktional, von dem wir noch nicht wissen, ob es stetig ist oder nicht. Ein lineares Funktional klein f von d Omega nach r ist genau dann stetig, also eine Distribution, wenn es folgenstetig ist, also das heißt, wenn Sie irgendein Funktional haben, ob das von den Testfunktionen nach R geht, das können Sie recht leicht feststellen, typischerweise. Ob das linear ist, können Sie typischerweise auch sehr leicht feststellen. Das folgt, das sehen Sie direkt aus der Definition. Um danach zu rechnen, ob das wirklich auch stetig ist, das können Sie nachrechnen über unsere Charakterisierung der Folgenstetigkeit. Das heißt, was Sie dafür nachrechnen müssen, ist, dass f angewendet auf irgendeine Folge von Testfunktionen phi k, dass das tatsächlich konvergiert gegen f phi, wenn die phi k's gegen das phi konvergieren. Also für alle Folgen phi k in d Omega, die gegen phi konvergieren. Ja, und damit es nicht so abstrakt bleibt, haben Sie direkt auf dem ersten Übungsblatt, auf dem ersten oder zweiten Übungsblatt, haben Sie eine Reihe von Funktionalen, haben wir Ihnen hingeschrieben und Sie rechnen nach, welche von denen denn wirklich stetig sind, welche von denen denn wirklich eine Distribution definieren oder nicht. Beweis dazu, etwas salopp geschrieben, Hinrichtung gilt immer. Also auf topologischen Räumen ist Stetigkeit immer stärker als Folgenstetigkeit. Wenn Sie etwas haben, was stetig ist bezüglich einer Topologie, das heißt Urbilder offener Mengen sind offen, dann folgt daraus automatisch, dass Sie folgenstetig sind, dass Sie mit dem Folgenbildung, mit dem Grenzwertbildung vertauschen. Die Rückrichtung gilt bei Normen, bei Topologien, aber eben nicht bei allgemeinen Topologien. Aber an dieser Stelle trotzdem. Und was damit eingeht, ist die spezielle Struktur von dem d-Omega und dass wir ein lineares Funktional haben. Und die finden Sie zum Beispiel auch wieder im Buch von Rudin 6.6. Also das ist der eigentliche Grund, warum uns die Topologie, dieses hässliche System von offenen Mengen, das muss uns nie interessieren, wenn wir nachrechnen wollen, ob irgend so ein lineares Funktional stetig ist oder nicht, können wir das immer auf Folgen zurückführen. Also es reicht immer zu wissen, konvergiert eine Folge von Testfunktionen oder konvergiert sie nicht. Und ob eine Folge von Testfunktionen konvergiert, sehen wir an diesem, was war das Satz zu der Definition 2.3, die gerade verdeckt ist, dass nämlich alle partiellen Ableitungen gleichmäßig konvergieren und die Träger nicht zu weit nach außen wandern können. Ja, also soweit der abstrakte Teil, das war die Einführung dieser Zweituple. Das heißt, so wie Sie im ersten Semester da gesessen haben, sich gefragt haben, warum führt jemand Zweituple ein, also irgendwie Zweiertupel von reellen Zahlen und definiert auf denen so eine, die Addition ist ja natürlich, warum definiert da jemand so eine komische Multiplikation auf diesem Zweiertupel von reellen Zahlen? So ist es, an dem Punkt sind wir jetzt gerade. Und was jetzt kommt, ist die Frage, wie finden wir die reellen Zahlen in diesem dieser abstrakten Struktur wieder. Und genau das machen wir jetzt. Also wir haben hier diese abstrakte Strukturmenge aller Distributionen geschaffen, von denen wir noch nicht wissen, ob sie irgendwie vorteilhaft ist. Das werden wir uns alles noch überlegen müssen. Das Erste, was wir jetzt machen, ist, dass wir zeigen werden, wir finden unsere normalen Funktionen, die finden wir wieder in unserer Menge der Distributionen. Und was heißt wiederfinden? Und wiederfinden heißt, ich möchte gerne meine Funktion als Teilmenge der Distribution ansehen können. Und etwas als Teilmenge einer anderen Menge ansehen zu können, bedeutet, ich brauche erstmal eine Abbildung von der einen Menge in die anderen. Also ich muss sagen, eine Funktion, in welchem Sinne kann ich eine Funktion in diesem Raum hier wiederfinden? Und wenn ich es wirklich als Teilmenge wiederfinden möchte, dann sollte diese Abbildung möglichst auch injektiv sein, dass nicht zwei verschiedene, also damit ich, wenn ich in dem Raum der Distribution bin, nicht auf einmal Dinge das gleiche sind, was vorher was Verschiedenes war. Also ich bräuchte eine injektive Abbildung von dem Raum der Funktionen in diesem Raum der Distribution. Und dann sollte diese injektive Abbildung noch mit möglichst vielen Rechenoperationen vertauschen, sodass es egal ist, ob ich mit Funktionen klassisch als Funktionen rechne oder ob ich neumodisch mit denen als Distribution rechne. Ja, und wie sieht das aus? Also Definition im Satz 2.8. Wie finde ich jetzt meine Funktion wieder im Raum der Distribution? Also das Ganze soll mir ja, ich meine, das soll mir ja was helfen. Ich nehme so zum Beispiel die Beispielfrage, mit der wir letzte Woche gestartet sind. Diese Heaviside-Sprungfunktion, Funktion ist überall 0 und danach ist sie überall 1. Das ist etwas, das möchten wir gerne ableiten können. Die Ableitung können wir uns intuitiv vorstellen als eine Funktion, die überall 0 ist und an einer Stelle so dermaßen unendlich, dass die Masse 1 ist. Also so eine Art Punktmasse sollte da rauskommen als Ableitung. Also das ist irgendwie unser Testcase. Wenn wir schaffen, diese Sprungfunktion abzuleiten, dann haben wir echt was gewonnen wahrscheinlich. Dann können wir etwas mathematisch rigoros fassen, mit dem wir physikalisch sowieso sehr gerne umgehen wollen. Und was bräuchten wir dafür also machen? Wir müssten uns überlegen, oder unser Weg wird sein, wir werden uns überlegen, in welchem Sinne sind Funktionen auch Distributionen. Und dann werden wir uns natürlich überlegen müssen, warum wir in dieser Menge der Distribution auf einmal alles ableiten können, was wir bisher nicht konnten. Also erster Schritt, in welchem Sinne ist zum Beispiel unsere Sprungfunktion, was meinen wir, also wie können wir die einbetten in die Distribution? Wie können wir aus einer Funktion eine Distribution machen? Also das ist der Definitionsteil. Jede lokal integrierbare Funktion, klein f, von Omega nach r, lokal integrierbar ist klar, also ich kann f unter Umständen nicht auf der ganzen Menge Omega integrieren, da kommt vielleicht unendlich raus, aber ich kann f auf jeder Teilmenge, auf jeder kompakten Teilmenge von Omega integrieren. Das bedeutet lokal integrierbar. Die erzeugt durch ja, die folgende Zuordnung, also ich muss jetzt sagen, wie kann ich eine Funktion, eine recht allgemeine, nur lokal integrierbar vorausgesetzte Funktion, wie kann ich die als Distribution auffassen? Um zu sagen, wie ich eine Funktion als Distribution auffassen kann, muss ich also sagen, ja, muss ich aus diesem f irgendwie ein Ding in d'Omega machen. Das heißt, ich muss sagen, wenn mir jemand ein phi gibt, was soll f von phi sein? Dann habe ich es geschafft, aus meiner Funktion meine Funktion als Distribution anzusehen. Und wie mache ich das? Nun, ich definiere mir, dass f soll aus einem phi gerade das Integral machen f von x, phi von x, dx. Das klappt erstmal. Das phi war als sehr unendlich vorausgesetzt mit kompakten Träger. Das heißt, aus diesem Integral über ganz Omega wird ein Integral nur über eine kompakte Menge. Auf dieser kompakten Menge nimmt das phi sein Supremum an, weil es jetzt sehr unendlich ist. Und das f ist lokal integrierbar. Das heißt, was hier steht, ist integrierbar. Sie können das Ganze abschätzen, also den Betrag davon, wäre entsprechend kleiner als das Supremum über phi über die kompakte Menge k. Bleibt noch stehen das Integral über Betrag f über diese kompakte Menge k. F kompakt lokal integrierbar heißt, das Ganze gibt es, das Ganze existiert. Sie haben eine obere Schranke und damit haben Sie also dieses Integral hier. Das heißt, auf die Art und Weise können Sie sagen, das scheint die Sache erstmal komplizierter zu machen, so wie die reellen Zahlen als zwei Tupel mit einem hinteren Eintrag 0 anzusehen. Sie können sagen, jede integrierbare Funktion, es gibt mir auch eine Distribution auf diese Art und Weise. Also erzeugt durch diese Vorschrift hier eine Distribution. Nun, ähnlich bei den, Sie hätten die komplexen Zahlen nicht eingeführt, wenn am Ende rausgekommen wären, dass die reellen Zahlen und die komplexen Zahlen einfach genau dieselbe Menge sind. Also nur dadurch, dass bei den komplexen Zahlen mehr mit drin ist und das mit drin ist, was Sie vorher vermisst haben bei den reellen Zahlen, so wie Wurzel minus 1, ist das Ganze was wert gewesen. Entsprechend ist das hier. Wir werden sehen, es gibt Beispiele von Distributionen, die Sie nicht auf diese Art und Weise durch eine lokal integrierbare Funktion bekommen. Wenn Sie das doch tun, dann nennt man diese Distribution regulär. Also so erzeugte Distributionen, das heißt die durch so eine Funktion erzeugt werden, die nennt man auch regulär. Ja, und jetzt kommt der nächste wichtige Punkt, um dann sagen zu können, die Funktionen sind also eine Teilmenge der Distribution, sollte der Gleichheitsbegriff in Funktionen, in dem Raum der Funktionen, dem Raum der Distribution sich nicht widersprechen. Also es sollte nicht so sein, dass zwei Funktionen verschieden sind, aber die gleiche Distribution definieren, weil dann heißt es also, stellen Sie sich vor, zwei reelle Zahlen wären verschieden, also 1 und 2 wären als reelle Zahlen verschieden, aber als komplexe Zahlen die gleiche Zahl. Dann sollten Sie da nicht von Teilmenge sprechen. Also wann immer Sie sagen, Sie fassen etwas als Teilmenge auf, sollte es da eine injektive Abbildung von der einen Menge in die andere geben. also wichtig der folgende Teil, ein Ersatzteil der Definition, zwei reguläre Distributionen sind genau dann gleich, als Distributionen gleich, wenn die erzeugenden Funktionen gleich sind. Und das bedeutet also, wir haben eine injektive Abbildung von den lokal integrierbaren Funktionen in den Raum der Distribution. Und wenn Sie eine injektive Abbildung haben, dann heißt das, Sie können das, die eine Menge mit einer Teilmenge der anderen identifizieren. Das heißt, wir können also die Funktion klein f mit der zugehörigen Distribution identifizieren. Und so die, zumindest die lokal integrierbaren Funktionen als Teilmenge der Distributionen auffassen. Und ich habe das in der Schreibweise hier schon gemacht, also eigentlich ganz ordentlich geschrieben, wäre ja das klein f erstmal eine lokal integrierbare Funktion. Und wenn ich jetzt damit eine Distribution definiere, ist das ja was Neues. Das müsste ich denen also ein neues Symbol für einführen. Also eigentlich müsste ich hier irgendeinen neuen Buchstaben hinschreiben für das Ding als Distribution und dann identifizieren wir es aber und sparen uns den neuen Buchstaben. Das haben wir hier direkt von Anfang an gemacht. Also das klein f als Funktion und das klein f als Distribution, da nehmen wir direkt von Anfang an denselben Buchstaben für, weil wir diese beiden, und gerechtfertigt ist das erst durch diesen zweiten Teil des Satzes, dass wir die nämlich miteinander identifizieren können. Ja, ich habe hier noch eine kleine Lücke drin gelassen. Eine Sache, die noch wichtig ist an der Stelle ist, Sie haben auch auf Funktionen, haben Sie, ja, wenn Sie so wollen, zwei verschiedene Gleichheitsbegriffe. Sie haben den Gleichheitsbegriff, ob zwei Funktionen punktweise gleich sind, also wirklich in jedem Punkt gleich sind. Und Sie haben den Gleichheitsbegriff, den Sie in der Analysis im Zusammenhang mit dem Lebesgue-Integral spätestens eingeführt haben, dass Sie sagen, zwei Funktionen sind im Lebesgue-Sinne gleich, wenn sie sich höchstens auf einer Nullmenge unterscheiden. Und mit dieser Definition ist es offensichtlich, dass es nur bezüglich des zweiten Gleichheitsbegriffes auf den Funktionen der Satz erfüllt sein kann. Denn wenn Sie das klein f, was Sie hier haben, wenn das irgendeine Funktion ist, Sie wenden die an einer Stelle ab, dann ändert sich das Integral nicht, weil Sie es nur auf einer Nullmenge abgeändert haben. Das heißt also, wenn Sie die Chance, also das heißt, wenn Ihnen zwei Funktionen die gleiche Distribution geben, ist das Maximale, was Sie erwarten können, dass die beiden Funktionen dann bis auf eine Nullmenge gleich sind. Und das ist das, was Sie in der Analysis typischerweise auch dann einfach Gleichheit von Funktionen genannt haben. Wenn man da ganz ordentlich sein will, sagt man, die erzeugenden Funktionen sind im Lebesgue-Sinne, das heißt bis auf Nullmengen gleich. Ja, ich möchte Ihnen also Definitionsteil ist, wie kommen wir von einer Funktion auf die Distribution. Satzteil von diesem Definition und Satz ist, dass dieses Ding hier tatsächlich eine Distribution ist für jede lokal integrierbare Funktion klein f. Und dass, wenn Sie zwei verschiedene Funktionen nehmen, dass dann auch verschiedene Distributionen rauskommen. Also wenn sie im Distributionssinne gleich sind, dass sie dann auch im Funktionssinne gleich sein mussten, beziehungsweise andersrum gesagt, dass diese Abbildung injektiv ist vom Raum der lokal integrierbaren Funktionen in den Raum der Distribution rein. Beweisen wir das Ganze, oder zumindest eine etwas abgespeckte Version möchte ich Ihnen beweisen. Also das Erste, was klar ist, dieses Integral hier existiert, geht nach R, und ebenfalls klar ist, dass das, was hier steht, eine lineare Funktion, ein lineares Funktional in Phi ist. Also wenn Sie hier in Phi 1 plus Phi 2 einsetzen, könnten Sie es auseinanderziehen. Wenn Sie ein skalares Vielfaches von Phi einsetzen, können Sie das rausziehen. Das heißt, auf diese Art und Weise ist Ihr f von Phi, das, was Sie hier definiert haben, ist tatsächlich erstmal ein lineares Funktional auf dem Raum der Testfunktion. Also klar, diese Geschichte, was wir hier definiert haben, ist ein lineares Funktional. Und auch das sollte man einmal dazu gesagt haben. Also ich mache hier die übliche Konvention. Die Begriffe, was haben wir da alles? Funktion, Abbildung, Funktional. haben wir noch was? Operator sind erstmal mathematisch und sind alle synonym. Also ist alles das Gleiche wie eine klassische Funktion. Da wir aber oft den Fall haben, dass aus einer Funktion nochmal irgendetwas anderes gemacht wird, also wir haben Funktionen, die kriegen eine Funktion und machen daraus vielleicht wieder eine Funktion, benutzen wir nicht nur das Wort Funktion, um das sprachlich schön zu unterscheiden, sondern eben auch andere Begriffe. Und typischerweise benutzt man das Wort funktional gerne, wenn man eine Funktion hat, die in den Raum der reellen Zahlen, die in die realen Zahlen, also ins Eindimensionale, in die Skalaren, entweder nach R oder nach C geht. Das heißt also, eine Abbildung oder eine Funktion, die nach R oder nach C geht, die nennen wir typischerweise funktional und haben damit den Vorteil, dass wir sprachlich unterscheiden können, dass funktional kriegt eine Funktion, in diesem Fall eine Testfunktion. Das ist also eine Distribution, ist ein Funktional, die kriegt eine Testfunktion und macht daraus eine reelle Zahl. Ich probiere das durchzuhalten sprachlich, dass ich deswegen die Distribution immer Funktionale nenne, aber das ist kein mathematischer Unterschied. Das soll Ihnen nur helfen, den Überblick zu behalten, ob gerade die Funktion das Argument, die ist, die eine Funktion abbildet oder die eingesetzt wird in eine andere Funktion. Also das, was wir hier definiert haben, ist ein lineares Funktional von d Omega nach r. Das kriegt eine Testfunktion phi, macht daraus auf lineare Art und Weise eine Zahl in r. Was wir noch zeigen müssten, wäre, dass dieses lineare Funktional auch stetig ist. Dafür hilft uns der Satz von eben, es reicht zu zeigen, dass es folgenstetig ist. Wir müssen also zeigen, dass wenn wir eine Folge phi k einsetzen, hier in die Integrale, dass dann das rauskommt im Limes, was rauskommt, wenn wir hier phi eingesetzt haben. Falls die phi k's im Testfunktionssinne gegen das phi konvergieren. Also das bedeutet, sei phi k knn Teilmenge d Omega konvergent gegen klein phi in d Omega. Und auch da lassen Sie mich direkt von Anfang an der Vorlesung drauf rumreiten, je nachdem, welche Vorlesungen Sie vorher gehört haben. In den ersten Semestern lernt man Konvergenz kennen und Konvergenz klingt immer so, als wäre das eine Eigenschaft der Folge und so ein feststehender Begriff. Also Sie sagen im R hoch N, typischerweise sagen Sie immer, eine Folge konvergiert gegen irgendeinen Grenzwert oder sie tut es halt nicht. Was Sie dabei typischerweise vernachlässigen, ist dazu zu sagen, bezüglich welchem Grenzwertbegriff konvergiert diese Folge gegen den Grenzwert oder eben nicht. Und warum Sie das so vernachlässigen in den ersten Semestern, ist, weil Sie typischerweise im R hoch N oder C hoch N sind. Da sind alle Normen äquivalent. Es gibt keinen Grund, was anderes zu nehmen als eine Norm. Also Sie können sich irgendwelche abstrusen Topologien ausdenken, die dann nicht mehr äquivalent sind, aber für die gibt es eigentlich keine Anwendung. Das heißt, wann immer Sie im R, N oder C, N sind, dann meinen Sie mit Konvergenz die Konvergenz bezüglich einer der unendlich vielen aller äquivalenten Normen. Sobald Sie nicht mehr im Endlichdimensionalen sind, sondern zum Beispiel hier auf diesem Raum der Testfunktion, wenn Sie davon reden, dass Funktionenfolgen konvergieren, sind auf einmal nicht mehr alle Grenzwertbegriffe äquivalent. Und es gibt auch meistens nicht nur einen vernünftigen Grenzwertbegriff, der irgendwie natürlich ist, sondern es gibt manchmal Gründe, vom Grenzwert von einem gleichmäßigen Limes zu reden. Es gibt manchmal Gründe, von einem punktweisen Limes zu reden. Es gibt vielleicht Gründe, von einem Limes im Sinne der Testfunktionen zu reden. Es mag einen Limes im Sinne der L2-Norm zum Beispiel geben. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Limites, die alle sinnvoll sind, die alle eine Anwendung haben. Das heißt, es ist wichtig, sich von Anfang an klarzumachen, wann immer Sie von einem Grenzwert von einer Funktionenfolge reden, ist Ihnen in dem Zusammenhang gerade klar, in welchem Sinne der Grenzwert gemeint ist, also bezüglich welcher Topologie, Norm oder Metrik. Also hier haben wir eine Funktionenfolge in d Omega, die konvergiere im d Omega-Sinne gegen phi in d Omega, das heißt, wenn die konvergiert hiergegen, dann meine ich damit, die konvergiert so, wie wir das vorhin in der Definition geschrieben haben. Das heißt, diese phi k's konvergieren gleichmäßig in allen partiellen Ableitungen und die Träger sind durch eine große kompakte Menge beschränkt. Ja, benutzen wir das direkt. Definition 2.3 sagt uns, konvergieren tun die dann, wenn eine kompakte Menge k in Omega existiert. So dass sowohl der Träger der phi k's als auch der Träger von phi in diesem k drin liegt. Und das heißt also als erstes, dass wir das f dann überhaupt auch auf das phi anwenden können. Also das heißt, dass wir können dann auch unser phi, also das ist erstmal eine triviale Erweiterung, an der Stelle sollte ich ganz langsam vorgehen, also die Definition sagt uns erstmal nur, es gibt ein K, sodass alle Träger von phi k mit drin liegen. Aber es liegt natürlich auch, es gibt auch noch ein anderes K, wo der Träger von phi drin liegt, weil das phi ist ja auch eine Testfunktion. Und dann nehmen Sie die entsprechende Vereinigung von den beiden, dann kommen Sie auch noch nicht bis an den Rand dran. Also wenn Sie zwei kompakte Mengen haben, beide haben einen gewissen Mindestabstand vom Rand von Omega, dann können Sie auch die beiden so vereinigen, dass Sie wieder eine kompakte Menge haben, die immer noch einen Abstand, also nehmen den Abschluss von der Vereinigung, dann haben Sie immer noch einen Abstand zum Rand von Omega. Das heißt, dann haben Sie eine kompakte Menge, die immer noch komplett in Omega drin liegt. Ja, also Träger von Phi, Träger des Grenzwertes, muss dann auch in einer kompakten Menge liegen. Und das heißt also insbesondere ist das F Phi überhaupt erklärt. Also Sie können Ihr F auch anwenden auf den Grenzwert von diesen Phi Ks. Also das heißt, es existiert das Integral über F von X über diese kompakte Menge, weil F lokal integrierbar war. Und was uns ja eigentlich interessiert, war, konvergiert f phi k, ja, konvergiert das gegen f phi. Das heißt, auch da müssen wir uns überlegen, was meinen wir mit Konvergenz? Das sind reelle Zahlen, die f von phi k ist. Also wenn wir da von Konvergenz reden, dann heißt das, konvergieren diese reellen Zahlen f phi k gegen die reelle Zahl f phi. Und das können wir gleich zusammenfassen. Also wir könnten zeigen, dass f phi k minus f phi, dass das gegen 0 konvergiert. Und da wir da linear sind, können wir das auch gleich zusammenschreiben, also f phi k minus phi, wenn wir das Ding unter Kontrolle haben, wenn der Ausdruck hier gegen 0 konvergiert, dann heißt das f phi k, die reellen Zahlen konvergieren gegen die reelle Zahl f phi. Also schätzen wir das Ganze ab, was ist f phi k minus phi? Nun, nach Definition war diese Wirkung als Distribution von unserer lokal integrierbaren Funktion war erklärt als das Integral über f von x mal das, was hier rechts im Argument drin steht, phi kx minus phi x. Integriert über Omega. Nun, und hier ist aber jetzt alles brav. Das Erste, was wir machen können, ist, dass dieses Integral über Omega, also was hier rechts steht, hat Träger in K. Das heißt, außerhalb von K ist das, was hier steht, eh alles 0. Das heißt, das Integral geht eigentlich nur über diese Menge k. Und auf dieser Menge k können wir dann den Betrag reinziehen. Und dann haben wir also stehen Betrag von diesem Produkt. Und dann schätzen wir das phi kx minus phi von x noch gegen sein Supremum ab. Die Phis sind ja ganz furchtbar brave Funktionen, die sind sehr unendlich, also insbesondere stetig. Das heißt, phi kx minus phi x nimmt auf diesem kompaktum k sein Supremum an. Dagegen können wir es abschätzen. Bleibt also stehen das Integral über Betrag f von x über k integriert. Das ist irgendeine Zahl, von der die wissen wir, dass das existiert. Das ist irgendeine Zahl. Und das hintere, was stehen bleibt, ist das Supremum über phi kx minus phi von x, x aus groß k. Nun, und was hier steht, konvergiert aber gegen 0, weil die phi k gleichmäßig gegen phi konvergieren. Wir haben gesagt, phi k konvergiert im Testfunktionssinne gegen phi, wenn alle partiellen Ableitungen gleichmäßig konvergieren, insbesondere auch die Funktionenfolge selber. Und gleichmäßige Konvergenz von einer Funktionenfolge heißt ja gerade, dass phi kx minus phi x nicht nur für jedes einzelne x konvergiert, sondern auch noch gleichmäßig konvergiert. Das heißt, auch das Supremum, auch das schlimmstmögliche Differenz, die man da hat, würde noch gegen 0 konvergieren. Das heißt, dieser Ausdruck, der hier steht, konvergiert gegen 0. Da phi k gleichmäßig gegen phi konvergiert. Ja, und damit haben wir gezeigt, also konvergiert das insgesamt gegen 0, und damit haben wir gezeigt, dass f phi k gegen f phi konvergiert und damit also Satz 2,7, dass unser klein f nicht nur ein lineares Funktional ist, auf d von Omega, sondern ein stetiges lineares Funktional und damit eine Distribution. Ja, wir wollen in dieser Vorlesung ja eigentlich darauf hinaus, partielle Differentialgleichungen numerisch mit dem Computer zu lösen. Und wir machen das Ganze hier deswegen, weil wir auf die Art und Weise einen guten neuen Ableitungsbegriff bekommen, mit dem wir eine gute neue Existenztheorie betreiben können oder Lösungstheorie für partielle Differentialgleichungen betreiben können, die uns dann ein fantastisches neues numerisches Verfahren zur Lösung dieser partiellen Differentialgleichung gibt. Und das Ganze machen wir in einer zweistündigen Vorlesung. Das heißt, wir machen das Ganze abgespeckt und zielgerichtet. Das heißt, ich werde an verschiedenen Stellen, werde ich Ihnen, so wie vorhin mit der Topologie, an Stellen, wo man eigentlich weiter ausführen könnte, werde ich probieren, Ihnen die Sache so abzukürzen, dass ich Sie nach einem halben, spätestens ungefähr nach einem halben Semester soweit habe, dass wir wieder hauptsächlich über Numerik reden. Also etwa grob nach einem halben Semester sollten wir komplett durch sein mit der Lösungstheorie. Auf den Übungsblättern sehen Sie schon vorher so ein bisschen vorbereitet, wie die numerischen Programme da aussehen werden. Der Preis, den wir dafür bezahlen, ist, dass ich Ihnen nicht alles beweisen werde, sondern immer mal wieder, so wie eben zum Beispiel auf das Buch von Rudin, zeigen werde. Und an manchen Stellen zumindest möchte ich Ihnen aber einfach die Hauptidee zeigen. Und so möchte ich Ihnen auch an der Stelle, ist jetzt noch offen von dem Beweis, zu zeigen, warum machen wir zwei verschiedene Funktionen, auch zwei verschiedene Distributionen. Also warum geht nichts verloren, wenn ich sage, aus der Funktion mache ich dieses, schreibe die Funktion zusammen mit einer Testfunktion ins Integral. Warum kann ich das eine mit dem anderen identifizieren? Warum ist diese Abbildung injektiv? Warum geht da nichts verloren? Warum machen wir zwei verschiedene Funktionen, auch verschiedene Distributionen? Das heißt, die Frage ist, kann ich in der Distribution die Funktion wiederfinden? Wenn mir jemand eine Blackbox gibt und sagt, diese Blackbox ist dadurch entstanden, dass irgendeine Funktion zusammengeschrieben wird mit einer Testfunktion und ich gebe den Integralwert zurück, also diese Blackbox kriegt eine Testfunktion und liefert diesen Wert zurück, der rauskommt beim Integral f mal phi. Kann ich, indem ich diese Blackbox studiere, irgendwie rausfinden, wie das f aussieht, was in dieser Blackbox drin ist? Das ist das, was wir zeigen müssen. Das ist gerade die Injektivität, wenn ich das f wiederfinden kann in der Distribution, durch Anwendung aus diesen Integralen f phi zurückberechnen kann, wie das f aussah, dann heißt das, dass zwei verschiedene f's mir auch verschiedene Distributionen liefern, dann heißt das, ich habe Injektivität, dann heißt das, ich kann die Funktion wirklich als Teilelemente der Distribution ansehen. Und das möchte ich Ihnen nur zeigen für den einfachen Fall, dass dieses f stetig ist, also nicht lokal integrierbar, sondern nur stetig. Für lokal integrierbar geht es auch, es geht auch sehr ähnlich, aber Sie brauchen ein bisschen mehr Hilfsmittel noch aus der Analysis. Also Eindeutigkeit zeigen wir nur. Für den Fall klein f ist eine stetige Funktion für ein Omega und für klein f lokal integrierbar, also L1 log, siehe zum Beispiel das Buch von Walter, ich habe es Ihnen hinten im Literaturverzeichnis im Skript abgegeben, das ist ein recht altes Buch über Distributionen, aber immer noch eins der schönsten, die dann wirklich ganz langsam aufbaut. Also zeigen müssten wir jetzt, wenn wir f1, f2 haben, stetige Funktionen, die dazugehörigen Distributionen werden das gleiche, also f1 von x mal phi von x im Integral ist gleich f2 von x mal phi von x im Integral, das dann auch f1 gleich f2 ist. Und wir machen das Ganze noch konstruktiver, wir werden Ihnen zeigen, welche phis Sie einsetzen müssen in dieses Integral f von phi, damit Sie das f rausbekommen. Also sei f eine stetige Funktion von Omega nach r. Dann nehmen wir uns einen Punkt x0 in Omega. Und gucken uns an, was kommt raus, wenn wir das f von x, also wenn wir unser f anwenden auf die Funktion, ich schreibe es erstmal so hin. Also ich möchte gern zeigen, wie ich aus der Distribution f meine Funktion f wiederbekomme. Die Funktion f kann ich zum Beispiel dadurch wiederbekommen, dass ich zeige, wie ich jeden Funktionswert, wie ich für jedes x0 mein f von x0 wiederbekommen kann. Was ich dafür verwenden darf, ist f als Distribution, das heißt, ich darf irgendwelche Phis einsetzen in eine Distribution f. Was ich einsetzen werde, sind diese speziellen Testfunktionen von letzter Woche, erinnern Sie sich, so eine Art Gauss-Kerne, dass wir eine C-Unendlich-Funktion mit kompakten Träger, die dann irgendwo hochgeht, also Rho Epsilon war gerade so eine Funktion, C-Unendlich-Funktion mit einem kompakten Träger mit Integral 1 und Träger in der Epsilon-Kugel um die 0 herum. Das ist das, was wir einsetzen werden in das F. Und dann werden wir dieses Rho Epsilon immer weiter zusammenschrumpfen lassen. Und wenn das F so wäre, also wenn wir das F also so schreiben können, als ein Integral F von x Rho Epsilon von x, dann würde das bedeuten, dann würden Sie annehmen, dass dadurch, dass der Träger immer mehr schrumpft, sieht dieses Integral immer, immer weniger, nur noch so eine kleine Umgebung von dem Punkt, der uns interessiert. Also da könnte das Richtige rauskommen. Ich schreibe Ihnen das erstmal hin und wenn Sie mitschreiben, ich wische hier ganz viel rum an der Zeile gleich noch. Also wir hätten, was hier rauskommen würde, wäre ja gerade das Integral über Omega f von x mal Rho Epsilon von x dx. Und jetzt anschaulich betrachtet, also wenn das f ist irgendeine Funktion, das Rho Epsilon ist 0 außerhalb einer B-Epsilon-Kugel um die 0 herum. Das heißt, vom f von x ist alles ausgeblendet worden, was außerhalb der Epsilon-Kugel liegt. Dieses Integral sieht überhaupt nur so eine kleine Epsilon-Umgebung von der 0. Ja, wenn wir annehmen, dass f von x ist stetig, dann ist es ja so fast konstant um die 0 herum. Das heißt, das f von x ist so ungefähr 0 in dieser Epsilon-Umgebung. Das Integral über Rho Epsilon ist 1, so hatten wir das Rho Epsilon ja gerade definiert. Das heißt, was hier rauskommen sollte, wäre gerade f von 0. Und das ist tatsächlich so und auf die Art und Weise kriegen wir das f von 0 raus. Jetzt möchten wir nicht f von 0 rausbekommen, sondern wir möchten das Ganze gerne zu einem beliebigen Punkt rausbekommen. Also machen wir das Argument mit diesem Rho Epsilon, aber nicht um die 0 zentriert, sondern wir machen das mit Rho Epsilon um irgendein x0 herum zentriert. Also wir verschieben unser Rho Epsilon so, dass der Peak gerade bei x0 liegt. Dann kriegen wir also dieses Integral, wird dann also zu einem Integral um eine Epsilon-Kugel um x0 herum. Dementsprechend heißt das, wir wenden das, die Distribution f an auf die verschobene Funktion Rho Epsilon. Das heißt, das könnten Sie so schreiben, dass Sie sagen f, Rho Epsilon Punkt minus x0. Also beachten Sie, diese Klammer hier kriegt eine Distribution, das f als Distribution und eine komplette Testfunktion. Die komplette Testfunktion wäre also die um x0 verschobene Testfunktion Rho Epsilon. Und was sich auch eingebürgert hat, ist, dass man an der Stelle das dann so schreibt mit f von x Rho Epsilon x minus x0. Aber beachten Sie diese leichte Gefahr, die dabei ist. Also das heißt nicht, dass wir hier ein f ausgewertet an irgendeiner bestimmten Stelle x haben, sondern was hier eingeht, ist die komplette Distribution f. Und was hier eingeht, ist die komplette Distribution Rho Epsilon. Also Sie können es entweder mit einem Punkt schreiben oder mit so einem x, aber halten Sie sich vor Augen, dass Sie hier wirklich die komplette Funktion einsetzen und das Ganze nicht ausgewertet an einer Stelle x ist. Das ist dieses typische Problem, was wir in der Mathematik haben. Wenn Ihnen jemand zu f von x sagt, dann müssen Sie sich klar machen, ist Ihnen gerade bewusst, ob derjenige meint, f ausgewertet an einer festen Stelle x, oder will er Ihnen damit sagen, Sie haben hier eine Funktion, deren Argument er x nennt. Das sind zwei Dinge, die wir in der Mathematik gleich bezeichnen und wo man immer aufpassen muss, dass man gerade das Richtige, dass man aus dem Zusammenhang weiß, was gemeint ist. Ja, dann würden wir annehmen, dass die Sache gegen f von x0 konvergiert. Also wenn das f von x stetig ist, ist es wohl das Integral, reduziert sich also auf das Integral über b epsilon x0. Das f von x ist stetig, also so ungefähr konstant um x0 herum, also wird hier ungefähr f von x0 rauskommen. Das Integral hier ist dann 1, also wird hier f von x0 wahrscheinlich bei rauskommen. Und das beweisen wir gleich. Also wir ziehen hier gleich f von x0 ab, nehmen Betragsstriche und werden zeigen, dass das gegen 0 konvergiert für epsilon gegen 0. Und wenn wir das gezeigt haben, dann haben wir damit gezeigt, wie wir aus der Distribution zu f jeden Punkt f von x0 rausbekommen können, wenn das f stetig war. Also insbesondere heißt das, wenn zwei stetige Funktionen uns dieselbe Distribution liefern, kriegen wir auf diese Art und Weise für jedes x0 den gleichen Wert raus, weil die als Distribution dann das gleiche machen. Das heißt, die können sich nicht unterscheiden, die beiden Funktionen, wenn die als Distribution das gleiche machen. Also dann wäre die Eindeutigkeit gezeigt und wir zeigen können, dass das hier für jedes x0 gegen 0 konvergiert. Nun, und das ist dann gar nicht so schwer. Also was hier steht, das Integral ist ja schon hier dieser vordere Teil. Schieben wir das andere direkt rein, also hätten wir diesen Ausdruck hier jetzt stehen, minus f von x0. Ich schreibe es mal hin und wische es gleich wieder weg. Also so würde es stimmen mit dem Gleichheitszeichen. Nun, das f von x0 können wir gleich mit unter das Integral packen, denn wir wissen ja, das Integral über Rho Epsilon x minus x0 dieser Ausdruck hier, der ist gleich 1. Das heißt, wir können das f von x0 hier mit unter das Integral schreiben. Dann packen wir die beiden Integrale zusammen, klammern das rohe Epsilon rechts aus. Dann kommt hier also raus f von x minus f von x0. Ja, und an der Stelle wird es dann ganz einfach. Ziehen wir Integralstriche rein mit Dreiecksumgleichung. Dann haben wir hier nur noch stehen, das Integral, ziehen die Betragsstriche rein, beachten, dass das rohe Epsilon x minus x0 ja seinen Träger nur in der Epsilon-Kugel um das x0 herum hat. Das heißt, das Integral wird nur noch gehen über eine B-Epsilon-Kugel, f von x minus f von x0, rho Epsilon von x minus x0. Und jetzt schätzen wir das, was hier vorne steht, gegen sein Supremum ab. Also was hier steht, ist kleiner gleich dem Supremum f von x minus f von x0 über den Bereich, wo integriert wird, x in b Epsilon x0. Ja, mit Supremum rausgezogen über dem Integral bleibt noch stehen das Integral über das Betrag Rho Epsilon. Betrag können wir weglassen, weil Rho Epsilon eh positiv war. Und das Integral über Rho Epsilon ist gerade 1. So hatten wir die Rho Epsilons definiert letzte Woche. Das heißt, hier bleibt stehen dieses Supremum f von x minus f von x0. Und wir sehen, wenn das f von x stetig ist, also wenn f stetig ist in x0, heißt das, dass wann immer wir uns mit dem x dem x0 immer mehr nähern, werden diese Werte immer kleiner werden. Wir sind sogar gleichmäßig stetig, brauchen wir an der Stelle gar nicht, weil das x0 fest ist. Das heißt, wir haben an dieser Stelle hier, wenn wir das Epsilon-Kugel immer kleiner machen, konvergiert diese Geschichte hier gegen 0 wegen der Stetigkeit von f. Und damit haben wir also gezeigt, aus einer Distribution kriegen wir die Funktion wieder. Also wo wir jetzt gerade stehen, wenn wir das Ganze vergleichen mit den komplexen Zahlen, ist, wir haben eine abstrakte Struktur, für die wir noch zeigen müssen, warum die denn Sinn macht und was das denn das Tolle daran ist. Also was wir jetzt bisher geschafft haben, ist, wir haben eine abstrakte Struktur definiert, nämlich die abstrakten, linearen, stetigen Funktionale von Testfunktionen in die reellen Zahlen hinein. Und in dieser abstrakten Struktur finden wir fast alle Funktionen wieder. Also lokal integrierbar ist ja nun wirklich nicht viel. Also eine Funktion, die nicht mal lokal integrierbar ist, da müssen Sie es schon anstrengen. Sie müssen schon schlimme Singularitäten haben, damit Sie das nicht hinkriegen. Also fast alle Funktionen finden, können wir auffassen als ein solches abstraktes Ding, als eine solche abstrakte Distribution. Und wir haben bei diesem Auffassen als Distribution haben wir nichts verloren. Also es geht nichts verloren, wir kriegen die Information wieder zurück. Für stetige Funktionen haben wir es bewiesen, kriegen wir es zurück, indem wir die Distribution anwenden auf diese speziellen Funktionen Rho Epsilon hier. Und ansonsten, und das andere muss ich Sie auf die Fachliteratur verweisen, dass es eben auch für lokal integrierbare Funktionen geht. Das heißt, wir haben es geschafft, unsere Funktion einzubetten in eine größere abstrakte Struktur. Und wir haben nichts verloren, es ist irgendwo gerechtfertigt zu sagen, wir sind eine Teilmenge der größeren abstrakten Struktur. Warum das einen Sinn macht, in dieser größeren abstrakten Struktur zu rechnen, statt bei den wunderbar konkreten, schönen Funktionen, wo wir hätten bleiben können, ist ähnlich wie bei den reellen und den komplexen Zahlen, wo bei den komplexen Zahlen was geht, was vorher nicht ginge. Und das werde ich Ihnen hier auch noch zeigen bei den Distributionen, aber vorher haben Sie sich eine Viertelstunde Pause verdient und wir machen um 17:30 weiter. Warum haben wir diese abstrakte Struktur auf diese Art und Weise definiert? Also wie zur Hölle kommt man da drauf zu sagen, wir möchten jetzt irgendwie, wir gucken uns jetzt an, Funktionale, die unglaublich glatte Funktionen, Testfunktionen auf reelle Zahlen werfen. Also warum könnten wir die Hoffnung haben, dass in so einer abstrakten Struktur, dass das gerade das ist, was wir brauchen könnten, um dann später jede Funktion ableiten zu können? Also lassen Sie mich Ihnen das kurz motivieren. Denken Sie nochmal zurück an den Beginn oder irgendwo in der Mitte der letzten Vorlesung letzte Woche. So unsere Gretchenfrage war immer, wie können wir denn eine springende Funktion ableiten? Letztlich ist es das, was wir machen müssen, wenn Sie dann eine partielle Differentialgleichung haben mit einem springenden Koeffizienten, dann kommt diese Nicht-Ableitbarkeit oder diese ganzen Probleme mit der Ableitung dadurch, dass Sie Sprungfunktionen probieren abzuleiten. Also denken Sie zurück an die Heaviside-Funktion h von x gleich 0 für x kleiner 0. 1 für x größer 0, was am Nullpunkt ist, ist uns egal. Also das heißt, sie sind 0 bis zur 0, sie sind 1 ab der 0. Das wäre unsere Funktion h von x. Ja, und davon möchten wir gerne eine Ableitung definieren und irgendwie gehen wir davon aus, dass es diese Ableitung auch gibt. Zumindest irgendwie physikalisch ist das ein sinnvolles Ding. Sie können sich vorstellen, so eine Art, ja, so eine Art Null, so eine Art Punktmasse Delta gleich H', dass die dann so aussieht, dass sie hier überall Null sind und an der Stelle Null eben ganz furchtbar unendlich. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, so furchtbar unendlich, dass das Integral eben 1 ist. Und irgendwie zumindest als Limes können wir uns das vorstellen, wenn wir diese Rho Epsilons nehmen, die da Masse 1 haben und immer kleineren Träger und lassen den Träger mal weiter zusammenschrumpfen, das sollte irgendwie gegen diese Punktmasse konvergieren. Nun, wie könnten wir probieren, dieses Delta zu greifen mathematisch? Nun, eine Möglichkeit wäre, angenommen, es würde dieses Delta geben. Angenommen, es würde dieses Delta wirklich geben und das Delta wäre wirklich eine brave Funktion. Wie sähe dann so ein Integral aus? Delta von x, Phi von x, also falls es Delta geben würde. Dann wäre Integral d von x, phi von x, nun, das wäre ja dann gerade, das Delta wäre die Ableitung von h. Und angenommen, wir dürften, wir vergessen alles, was wir gelernt haben in den ersten Semestern, wir tun so, als dürften wir einfach rechnen, so wie wir wollten. Nun, dann benutzen wir hier eben partielle Integration und werfen die Ableitung von dem h auf das phi. Dann kommt also raus, ja, machen das Ganze über ganz r, dann kommt entsprechend das h von x, phi von x an den Grenzen minus unendlich plus unendlich raus. Wenn das phi eine Testfunktion ist, dann hat diese Testfunktion einen kompakten Träger. Das heißt, die Grenzen müssen uns nicht interessieren. Was da am Rand ist, da ist das phi sowieso 0, wenn wir nur weit genug rausgehen. Das heißt, Randterme tauchen nicht auf. Und partielle Integrationsformel sieht einfach so aus, dass wir hier minus r und die Ableitung auf der anderen Funktion hätten. Und ab jetzt ist das, was hier steht, ja wirklich ein wohldefinierter mathematischer Ausdruck. Denn wenn Sie einen Phi haben, was eine Testfunktion ist, dann ist Phi' eine wunderbare C-Unendlich-Funktion, kompakter Träger, Integral existiert, das H ist eine integrierbare Funktion. Das heißt, dieses Integral, was hier steht, das können wir jetzt wirklich ausrechnen. Was wäre das? Nun, das H ist 0 für x kleiner 0, 1 für x größer 0, also bleibt hier stehen das Integral von minus 0 bis unendlich, Phi' von x dx gibt also Stammfunktionen in den Grenzen unendlich und 0, Phi Richtung unendlich gibt 0, bleibt Phi von 0 stehen mit einem Minus davor, hier noch ein Minus, kommt also raus Phi von 0. Nun, der Trick ist jetzt, wie wir diese Definition, wie wir diese Ableitung von h vernünftig, rigoros fassen können. Und der Trick ist, es gibt zwar keine Funktion Delta von x, es gibt keine Funktion Delta von x, die Sie in ein Integral schreiben könnten, zusammen mit irgendeiner braven Funktion Phi. Und am Ende käme das Phi ausgewertet an der Stelle 0 raus. Können Sie sich leicht überlegen, weil wenn Sie das Phi irgendwo abändern außerhalb der 0, dürfte sich dieses Integral ja auch nicht ändern. Damit kriegen Sie raus, dass das Delta von x dann überall außerhalb der 0, 0 sein müsste. Sonst würde sich das Integral ändern, wenn Sie das Phi ändern. Das heißt, dieses Delta müsste seinen Träger nur an der 0 haben. Und das heißt, das Delta wäre nur an Punkt 0 ungleich 0 und dann kann es keinen Einfluss mehr auf das Integral haben. Also das bedeutet, es kann keine Funktion Delta geben, sodass diese Geschichte hier stimmt bis zum Ende. Aber ja, es kann zwar keine Funktion Delta geben, die hier im Integral das gleich, diese Geschichte hier ergibt, gleich Phi von 0 ergibt. Aber wir können das, was hier steht, auffassen als eben nicht als ein Integral, sondern sagen, es gibt eine Abbildung von Phi auf Phi von 0. Und diese Abbildung wäre, wenn das Delta eine normale Funktion wäre, dann wäre das eben, wäre die Abbildung eben über dieses Integral definiert. Und jetzt betrachten wir eben nicht nur die Funktionale, die sich über solche Integrale definieren lassen, wirklich mit einer Funktion, die man hinschreiben kann, sondern wir betrachten die Funktionale selber und definieren uns eine Distribution, die das macht, was die leider nicht existierende Funktion Delta gefälligst hätte machen sollen. Also wenn es eine Funktion Delta gäbe, dann wäre die zu Delta die gehörige Distribution Phi abgebildet auf dieses Integral hier, also Phi abgebildet auf Phi von 0. Naja, und dann gibt es eben diese dazugehörige Funktion nicht, aber das Funktional, ein Phi wird abgebildet auf die Auswertung an der Stelle Phi von 0. Das gibt es trotzdem. Das heißt, so können wir dieser linken Seite hier, das ist dann zwar kein Integral mehr, aber diese linke Seite gibt es dann in diesem Sinne als Funktional auf den Testfunktionen, gibt es das eben doch. Und in dem Sinne wird dann also die Ableitung von unserer Sprungfunktion h, wird gerade das sein, was Phi abbildet auf Phi von 0. Die Distribution, die Phi abbildet auf Phi von 0. Beispiel 2,9, das ist dann nämlich gerade die sogenannte Delta-Distribution. Und wir machen es gleich für irgendeinen beliebigen Punkt. Also Sie könnten dasselbe Spielchen hier natürlich machen und lassen das verschieben, das h, lassen das h in irgendeinem Punkt z springen und dann wäre die Ableitung entsprechend so eine Delta-Distribution, wo nicht an der Stelle 0 die Singularität ist, sondern am Punkt z, beziehungsweise hier in der Rechnungsstände, hier statt der 0 eine z und hier hinten ein phi z. Machen wir das gleich für irgendeinen Punkt, für jeden Punkt und auch gleich im Mehrdimensionalen, also für jeden Punkt klein z in unserer offenen Menge Omega, ist durch die Vorschrift Delta Z soll aus einem Phi Phi ausgewertet an der Stelle Z machen. Nun, das gibt es nicht in dieser Schreibweise. Es gibt keine dazugehörige Funktion, sodass Sie das hier schreiben kann als Integral über eine Funktion mal Phi. Aber diese Vorschrift definiert Ihnen eine Distribution. Und was macht diese Vorschrift? Das Delta Z kriegt eine Testfunktion Phi, für alle Phi aus D von Omega, und macht aus dieser Testfunktion Phi einen Wert in R, eine reelle Zahl. Also jeder Testfunktion wird eine reelle Zahl zugeordnet. Dann Sie rechnen ganz leicht nach, dass das offensichtlich auch linear ist. Wenn Sie dem Delta Z ein Phi 1 plus Phi 2 geben, käme nach Definition raus Phi 1 plus Phi 2 ausgewertet an der Stelle Z. Das ist dasselbe wie Phi 1 von Z plus Phi 2 von Z. Genauso Skalare rausziehen geht. Das heißt, auf diese Art und Weise haben Sie ein lineares Funktional von D von Omega nach R erklärt. Und Sie rechnen auch ganz schnell nach, dass die Geschichte stetig ist. Also stetig müssten Sie wieder nachrechnen, dass wenn Sie eine Folge Phi Ks haben, dann hätten Sie entsprechend hier definiert Phi Ks von Z. Und die Frage ist, kommt dann das Gleiche raus, wie wenn Sie den Grenzwert der Folge im Testfunktionen-Sinne eingesetzt hätten in Delta Z? Da käme Phi von Z raus. Also die Frage, konvergiert Phi K von Z gegen Phi von Z? Denn dafür würde allein schon punktweise Konvergenz der Phi Ks genügen. Und dann im Testfunktionenraum haben wir sogar gleichmäßige Konvergenz von Phi K, auch noch von allen Ableitungen. Also wir haben noch viel, 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 viel mehr stärkere Konvergenz als die, die wir bräuchten. Das heißt, auf diese Art und Weise haben wir eine Abbildung von den Testfunktionen in die reellen Zahlen, die stetig und linear ist. Das heißt, wir haben eine Distribution erklärt. Ist durch dieses hier offenbar, wir haben es gerade nachgerechnet, eine Distribution Delta Z in D'Omega definiert. Und das ist gerade die sogenannte Dirac'sche Delta-Funktion. Und historisch war das tatsächlich ähnlich wie bei den komplexen Zahlen. Auch bei den komplexen Zahlen war das so, dass Cardano zuerst mit Wurzeln aus negativen Zahlen gerechnet hat, die sich dann später irgendwann wieder wegkürzten, obwohl die mathematisch unsinnig waren, kamen trotzdem am Ende vernünftige Ergebnisse bei raus. Und ich glaube, es war Gauss, der das Ganze dann auf sauberem Boden gestellt hat, also irgendwo die Sache wirklich gerettet hat und eine mathematisch vernünftige Theorie hinschreiben konnte, in denen dann diese Wurzeln der negativen Zahlen wirklich sauber mathematisch definiert waren. Bei der Delta-Funktion, der Delta-Distribution war es Dirac, der die auf Physikerseite erst benutzt hat, intuitiv damit umgegangen ist, vernünftige, physikalisch vernünftige Ergebnisse rausbekam, obwohl mathematisch alles voller Widersprüche war. Und es war Schwarz, der dann später die Distribution auf eine vernünftige, ja, saubere, stabile Unterlage gestellt hat, auf ein stabiles Fundament gestellt hat, indem er eben gesehen hat, dass wir den Raum der Funktionen erweitern können, um den Raum dieser Funktionale. Das heißt, dieser Ausdruck hier macht zwar keinen Sinn mit einer Funktion drin, aber wenn wir sagen, dass wir haben hier gar nicht diesen Ausdruck mit einem Integral drin, sondern was wir hier haben, ist einfach etwas, was aus einer Testfunktion eine reelle Zahl macht, dann können wir mit diesen Distributionen sauber umgehen. Ja, als Mathematiker ist es wichtig, dass wir nachrechnen, dass wir damit sauber umgehen können. Als Naturwissenschaftler, als Physiker, als Ingenieur kommen Sie sehr, 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 sehr weit, auch ohne das. Also Sie kommen sehr weit, auch durchaus einfach mit der intuitiven Vorstellung, das ist eine Punktmasse, das ist irgendein abstrakter Limes, das ist irgendeine Art von Erweiterung. Und deswegen ist es leider, also von Mathematikerseite her leider, aber natürlich verständlicherweise, ist es nicht unüblich, wenn Sie in ein Physikbuch schauen, wenn Sie in ein Ingenieursbuch schauen, irgendwo in ein Naturwissenschaftenbuch, dann wird die Delta-Distribution nicht unbedingt so geschrieben, sondern gerade die Anwender scheuen sich nicht davor, die Delta-Distribution auch in ein Integral reinzuschreiben. Und wenn es ein mathematisch versierter Anwender ist, dann weiß der, dass das eigentlich gar kein Integral ist, sondern nur eine symbolische Schreibweise. Aber die Leute kommen auch sehr weit damit, wenn sie einfach so tun, als wäre das ein Integral, weil die meisten Rechenregeln eben doch weiterhin gelten. Ja, also formulieren wir es ganz sauber. Also offenbar gibt es keine dazugehörige Funktion, die dann irgendwie von Omega nach R gehen würde, sodass also Delta von Z integriert mit Phi von X, wirklich mit einer Funktion ausgewertet an Stellen X, und das Ganze dann integriert über Omega, dass das tatsächlich gleich Phi von Z geben würden. Überlegen Sie sich leicht, wie wir es eben überlegt haben, wenn Sie das Phi abändern würden außerhalb von Z, dürfte sich das Integral nicht ändern. Dadurch stellen Sie fest, dass dieses Delta Z von X außerhalb von Z überall 0 sein müsste und das passt dann nicht zusammen. Dann wäre das Integral wird auf einen Punkt zusammenschrumpfen und müsste 0 geben. Ja, also die gibt es nicht. Dennoch schreibt man symbolisch oft das Integral Delta Zx Phi von X statt der eigentlich sauberen mathematischen Schreibweise Delta Z, Phi. Und solange Sie nicht probieren, dieses Integral auseinanderzunehmen, machen Sie dabei auch nichts falsch, weil wenn Sie hiermit rechnen, Sie haben Bilinearität in beiden Komponenten, das ist genau dasselbe, was Sie intuitiv mit dem Integral mitrechnen würden. Auch da würden Sie intuitiv links und rechts, also mit den beiden Argumenten bilinear rechnen. Also das heißt, an der Stelle machen Sie so lange keinen Fehler, wie Sie dieses komplette Integral am Stück lassen. Probleme kriegen Sie dann, wenn Sie anfangen, dieses Delta Z wirklich als Funktion zu behandeln, zum Beispiel Delta Z zum Quadrat. Ist was einfach überhaupt gar nicht mehr sinnvoll definierbar ist. Also da kommen Sie dann an die Grenzen, dass es eben wirklich keine Funktion ist, sondern etwas, was aus einem größeren Raum stammt, in dem die Funktionen einfach nur eingebettet sind. Ja, noch ein paar Rechenregeln dazu. Also wir haben es jetzt, also das ist die positive Nachricht nach dem ganzen abstrakten Zeugs, was wir gemacht haben. Wir haben diesen abstrakten größeren Raum definiert. Und wir müssen natürlich noch nachrechnen, dass das wirklich stimmt, aber es sieht so aus, als hätten wir eine gute Chance, dass in diesem größeren Raum tatsächlich die Ableitung der Sprungfunktion drin ist. Wir müssen uns natürlich noch überlegen, wie definieren wir denn die Ableitung überhaupt von der Sprungfunktion auf eine saubere Art und Weise. Aber zumindest mit diesem ganz formalen Gerechnen, also wenn wir so rechnen würden, wie wir das vorher kannten, nur eben und dabei ignorieren, dass das alles gar keine Funktionen sind, die differenzierbar sind, dann ist das, was rauskommt, etwas, was wir irgendwie wiederfinden in unserem größeren Raum. Das heißt, wir haben eine ganz gute Hoffnung, dass bei den komplexen Zahlen auf einmal die Wurzel von minus 1 dann in dem größeren Raum auch tatsächlich drin war. So haben wir hier wohl die Chance, dass in diesem größeren abstrakten Raum die Ableitung von springenden Funktionen jetzt auf einmal in diesem größeren Raum tatsächlich drin sind. Ja, um das zu definieren, so wirklich sauber, müssen wir sagen, was ist denn die Ableitung in diesem größeren Raum? Also wir brauchen ein paar Rechenregeln für die Distribution. Definition und Satz 2.10. Wie rechnen wir mit Distributionen? Nun, wir möchten mit den Distributionen gerne, also wir können jetzt sagen, jede Funktion ist auch eine Distribution, aber natürlich möchten wir mit denen auch rechnen. Also wir wollen nicht nur, dass jede reelle Zahl eine komplexe Zahl ist, sondern sie möchten auch, dass wenn sie zum Beispiel zwei reellen Zahlen addieren oder multiplizieren, dann soll das gleiche rauskommen, wie wenn sie die als komplexe Zahlen addiert oder multipliziert haben. Dasselbe mit den Funktionen. Also angenommen, wir haben fg in d'Omega, zwei Distributionen und ein Skalar Lambda in R. Wenn die erzeugt wären durch normale Funktionen, dann könnten wir die ja addieren oder mit Skalaren multiplizieren. Also was machen wir mit den Distributionen? Und da definieren wir uns F plus G in D' Omega und Lambda F in D'Omega auf die kanonische Art und Weise, dass Summe zweier Distributionen, ja, wir müssen sagen, was soll die Summe zweier Distributionen sein? Es soll wieder eine Distribution sein, also müssen wir sagen, wie wirkt die Summe zweier Distributionen auf eine Testfunktion? Also welche reale Zahl soll rauskommen, wenn ich die Summe zweier Testdistributionen auf eine Testfunktion anwende? Und die natürlich ganz, ganz naheliegende Variante ist, das so zu definieren, dass wir erst die eine Distribution anwenden auf Phi, dann die andere Distribution anwenden auf Phi und das Ganze aufsummieren. Und entsprechend bei Skalaren vielfachen Lambda f von Phi, das ist definiert als Anwendung der Distribution f auf Phi. Und diese reelle Zahl, die da rauskommt, die multiplizieren wir dann mit der Zahl Lambda. Das wirkt sehr natürlich. Und wenn wir das nicht so definieren würden, dann wäre diese Schreibweise mit den eckigen Klammern auch ganz furchtbar verfehlt, weil allein diese Schreibweise mit den eckigen Klammern das ja schon nahe liegt, dass wir mit der linken Seite linear umgehen. Ja, machen wir den Satzteil von A gleich Handwaving mit. Offensichtlich gibt das auch tatsächlich Distributionen. Also f plus g ist etwas, was ja aus jeder Testfunktion eine reelle Zahl macht mit dieser Vorschrift offensichtlich. Und wenn Sie hier Summen oder skalare Vielfachen von Testfunktionen einsetzen, können Sie das entsprechend hier rausziehen. Das heißt, Sie haben auch ein lineares Funktional auf den Testfunktionen und Sie haben auch ein stetiges lineares Funktional, denn wenn Sie eine Folge haben, Phi k, die gegen Phi konvergiert, setzen Sie hier ein, kriegen Sie es hier raus mit Phi k, hier sind die das f und g stetig, also hier können Sie den Grenzübergang machen in f Phi k gegen f Phi, g Phi k gegen g Phi, dann konvergiert das also gegen f plus g Phi, also stetig auch und genauso analog bei den skalaren Vielfachen. Das heißt, auf die Art und Weise ist die Summe von Distributionen das skalare Vielfache von Distributionen offensichtlich wieder eine Distribution. Teil B wird spannender. Naja, wir haben das Ganze gemacht um Distributionen, weil wir da besser ableiten können als in dem Raum der normalen Funktion. Wie definieren wir die partielle Ableitung von einer Distribution? Also für f in D'Omega definieren wir die alphate partielle Ableitung d Alpha f soll wieder eine Distribution sein für irgendeinen beliebigen Multiindex n0n, also jeder Komponente, wie oft in die Richtung partiell abgeleitet werden soll. Nun, wie machen wir das? Wir müssten sagen, d Alpha f ist eine Distribution. Eine Distribution ist dadurch ist eine Abbildung von den Testfunktionen nach R. Also wir müssen sagen, was macht d Alpha f mit einer Testfunktion Phi? Nun, wie könnten wir das definieren? Naja, wir möchten gerne, wir haben die Distribution eingeführt als Verallgemeinerung der Funktion. Das heißt, wir haben die Funktion wiedergefunden als Teilmenge der Distribution und wir möchten gerne, dass von dieser Teilmengeneigenschaft auch möglichst viele Operationen respektiert bleiben. Das heißt, wenn ich sage, ich sehe Funktionen als Teilmenge der Distribution an, dann müsste es auch egal sein, ob ich die Funktion ableite als Funktion, wenn sie denn ableitbar sind, oder ob ich sie ableite als Distribution. Das heißt, für die Funktionen, die klassisch differenzierbar sind, sollte es keinen Unterschied machen, ob ich sie als Funktionen ableite oder als Distribution ableite. Wie wäre das also angenommen, das wäre, also das f phi wäre eine Funktion, dann gäbe es f von x, phi von x, dx. Angenommen, es gäbe d alpha f, dann wäre das, also wenn es das als klassische Funktion gäbe, dann wäre das d alpha f von x, phi von x, dx. Das heißt, was auch immer ich definiere, es soll ja gefälligst für die Funktion, für die Distribution, die regulär sind, soll ja das Gleiche rauskommen. Und was könnte ich dann machen? Nun, das Gleiche, was ich eben schon aufgetaucht ist bei der Sprungfunktion. Wir könnten an der Stelle hier partielle Integration anwenden. Also angenommen, das f wäre noch hinreichend oft stetig differenzierbar, sagen wir f also in c hoch Betrag Alpha, also so viele Ableitungen wie in Alpha drin sind, die sollen hier auch noch stetig sein, dann könnte ich hier jede einzelne partielle Ableitung auf das Phi rüberwerfen. Randterme müssen mich immer nicht interessieren, das ist das Gute daran, dass das Phi kompakten Träger hat, also Randterme sind immer 0, das heißt, ich werfe hier nacheinander alle partiellen Ableitungen rüber auf das Phi, jedes Mal kriege ich dabei einen Minus raus, also was ich dann rauskriege, ist ein Minus 1, so oft, wie ich partielle Ableitungen rübergeworfen habe, also insgesamt abgeleitet habe. für einen Multi-Index Alpha nennt man das typischerweise Betrag von Alpha, die Einträge einfach aufsummiert. Also wenn Alpha gleich 3, 4, 5 war, dreimal nach der ersten Komponente, viermal nach der zweiten, fünfmal nach der dritten Komponente abgeleitet, wäre 3 plus 4 plus 5, wäre wie oft ich insgesamt abgeleitet habe. Also so oft ändert sich das Vorzeichen. Und dann ständ hier das f alleine mit d Alpha phi von x dx. Und das wäre also minus 1 hoch Alpha f als Distribution angewendet auf d Alpha, auf die Testfunktion d Alpha phi. Wenn das phi eine Testfunktion ist, c unendlich kompakter Träger, dann ist d Alpha phi ist immer noch c unendlich mit kompakten Träger. Ja, das heißt also, wenn diese Integralausdrücke hier Sinn machen, wenn mein f klassisch glatt ist, muss gelten diese Beziehung zwischen für die Ableitung der Distribution f. Nun, das heißt, wenn ich gern möchte, dass das eine Verallgemeinerung ist des Ableitungsbegriffs, dann bietet es sich an, dass ich das hier nehme als Definition meiner Ableitung auf den Distributionen. Dann habe ich für klassische Funktionen dasselbe gemacht, wie vorher die Ableitung gemacht hat. Und dieser Ausdruck hier braucht aber die Integralausdrücke dazwischen nicht. Das heißt, das nehme ich als Definition auch dann, wenn die Integrale, die hier zwischenstehen, gar nicht existieren. Also wir definieren uns d Alpha f als d Alpha, durch d Alpha f, phi ist minus 1 hoch Betrag Alpha f angewendet auf d Alpha phi für alle phi in d. Und auch hier wieder haben wir offensichtlich, dass diese Geschichte, C machen wir in der nächsten Woche, auch hier haben wir wieder offensichtlich, dass das eine Distribution liefert. Dann überlegen Sie sich wieder, das was hier steht, ist erstmal, also d Alpha phi ist offensichtlich eine Testfunktion, eine Definition macht Sinn. Für jede Testfunktion können wir auf diese Art und Weise, hier kriegen wir eine reelle Zahl raus, also wir haben eine Abbildung von den Testfunktionen nach R. Die Abbildung ist linear. Setzen Sie hier in 4,1 plus 4,2 ein, kriegen Sie hier was mit 4,1 plus 4,2 raus. Hier haben Sie die klassische Ableitung, die vertauscht mit 4,1 plus 4,2, können Sie entsprechend alles rausnehmen. Das heißt, wir haben eine lineare Abbildung von d Omega nach r und die ist auch offensichtlich stetig. Dann überlegen Sie sich, Sie hätten hier eine Folge phi k, die konvergiert gegen ein phi. Dann hätten Sie also hier diese Folge phi k. Nun, wenn phi k konvergiert gegen phi, überlegen Sie sich leicht, dass auch d Alpha phi k konvergiert gegen d Alpha phi. Denn phi k konvergiert gegen phi heißt, es gibt einen großen gemeinsamen Träger. Das gilt für d Alpha phi auch. Der Träger kann ja nur kleiner werden, wenn Sie Ableitungen bilden. Wenn Sie außen 0 haben, dann bleiben Sie die Ableitung auch 0. Das heißt, die d Alpha der Ableitung von phi und alle Folgeableitungen liegen in genau dem gleichen großen gemeinsamen Träger drin. Und wenn alle partiellen Ableitungen von phi gleichmäßig konvergieren, tun das auch alle partiellen Ableitungen von d Alpha phi. Denn das sind ja partielle Ableitungen der ursprünglichen Funktion phi, nur etwas höhere Ableitungen. Das heißt also, Sie haben hier d Alpha phi k drin stehen. Das konvergiert im Testfunktionssinne gegen d Alpha phi. F ist stetig, also konvergiert das hier gegen f, d Alpha phi. Und damit also d Alpha f phi k gegen d Alpha f phi. Und was Sie damit haben, lassen Sie mich das nochmal kurz in der letzten Minute betonen, ist, jetzt haben wir es also geschafft. Wir haben unsere Funktion eingebettet in eine größere Struktur. Wir können in dieser größeren Struktur haben wir nichts verloren. Funktionen, die vorher verschieden waren, sind auch in der größeren Struktur noch verschieden. Wir können, das sehen Sie auch offensichtlich, es ist egal, ob wir Funktionen addieren, skalar multiplizieren oder ob wir das in der größeren Struktur machen. Und was wir gewonnen haben, ist, dass wir in der größeren Struktur können wir jetzt alles ableiten. Also während hier, bleiben Sie bitte noch draußen, wir haben hier noch eine Lehrveranstaltung. Gehen Sie bitte noch raus, wir haben hier noch eine Lehrveranstaltung. Ja, was wir hier noch haben ist, wir haben, während wir vorher nur manche Funktionen ableiten konnten und diese Beziehung hier hatten, können wir jetzt jede Distribution, die wir wollen, auf diese Art und Weise ableiten. Das heißt, wir haben es geschafft, eine größere Struktur zu haben, in der wir alles ableiten können. Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, ob Sie eine differenzierbare Distribution haben. Jede Distribution und damit insbesondere jede lokal integrierbare Funktion können Sie auf die Art und Weise ableiten. Und das ist der große Vorteil, warum man das macht und diesen abstrakten Weg geht, über die Abbildung von den Testfunktionen in die reellen Zahlen. Und was letztlich dahinter steckt, ist dieses Kopieren der partiellen Integrationsformel. Das, was vorher die partielle Integrationsformel war, ist eben jetzt dieses Funktional von den Testfunktionen in die reellen Zahlen hinein. Ja, die anderen Eigenschaften, also noch andere schöne Eigenschaften, Dinge, dass zum Beispiel der Grenzwert mit Ableitung dann auch immer vertauscht, also die Dinge, von der Sie in der Analyse immer geträumt haben, dass das in dem Raum der Distribution dann alles geht, das sehen wir dann nächste Woche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.